Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Gut erholt nach dem Urlaub?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, auf jeden Fall. Fast 10 Tage Sonne, Strand und Meer, das war großartig. Genau, jetzt ist hier ein bisschen kalt in Berlin, aber zumindest scheint ja die Sonne.
Also fühl dich ein bisschen beneidet, aber es sei dir von Herzen gegönnt auf jeden Fall.
Dankeschön. Ja, und wir widmen uns heute mal wieder einem Thema, dem wir uns schon sehr häufig gewidmet haben, nämlich KI. Da ist ja auch gerade sehr viel Bewegung drin. Man hört ganz viel von vielen großen Investitionen, zum Beispiel in den USA, die 500 Milliarden, über die wir hier ja auch schon gesprochen haben, das große Investitionspaket, was da geplant ist. Die EU will jetzt nachziehen mit ihrer Initiative Invest AI mit immerhin 200 Milliarden Euro, um hier mitzuziehen. Das ist das eine Thema und auch im Bereich Regulierung passiert einiges. Am 2. Februar ist der AI Act immerhin in Kraft getreten mit ersten Verboten sowie KI-Kompetenzverpflichtungen. Und das haben wir einfach zum Anlass genommen, um dieses Thema hier auch nochmal zu besprechen.
Ja, Stichwort KI Future Tech. Die Älteren unter euch erinnern sich an letztes Jahr. Da war der Start unserer Kampagne, wo ich das große Glück hatte, im Namen des Eco mit meinem VJ Henrik unterwegs zu sein und mir mal direkt in der Fläche anzugucken, in Unternehmen, wie denn da heute schon mit KI gearbeitet wird, wie sie es hingekriegt haben, dass es funktioniert, was es am Ende bringt. Hat einen Riesenspaß gemacht und auch dieses Jahr bin ich wieder unterwegs. Einige der Leuchtturmprojekte haben wir auch in diesem Podcast schon vorgestellt. Da packen wir mal einen Link zu einer Folge in die Shownotes.
Ja, wir freuen uns sehr, dass die Kampagne hier auch dieses Jahr sozusagen weitergeht. Ich glaube, dass gerade das Teilen von KI Best Practices eben auch eine echte Bereicherung für die Branche sein kann, dass man eben nicht mehr nur über Rahmenbedingungen, Regulierung und so weiter spricht, sondern einfach mal zeigt, wo KI tatsächlich in der Industrie, in Unternehmen auch schon in der Anwendung ist und schon funktioniert sozusagen. Damit KI ihr volles Potenzial entfalten kann, muss sie ja fester Bestandteil der Unternehmenskultur werden und der Weg in die Zukunft führt über eine breite praxisnahe Adaption, die eben auch die Fachkräfte einbindet und Unternehmen dazu befähigt, KI nicht nur zu nutzen, sondern aktiv mitzugestalten.
Ja, und wir freuen uns, dass die Kampagne weitergeht in die zweite Runde, also quasi KI Future Tech 2.0. Und da haben wir einige tolle Beispiele aus diesem Jahr hier in dieser Folge vom Ohr am Netz. Aber vorher gibt's natürlich erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, und wir starten mit dem Thema Koalitionsverhandlungen. Wie könnte es anders sein? Das ist ja das große politische Thema, was uns gerade alle bewegt. Letzte Woche haben ja die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD die Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, welche Rolle hier das ganze Thema Digitalisierung spielen wird. Wir haben ja einige Forderungen in diesem Bereich auch schon seit Wochen und Monaten platziert. Uns geht es natürlich darum, dass das Thema Digitalisierung auch in einem neuen Koalitionsvertrag eine große Rolle spielt. Wir wünschen uns ein Zielbild für ein digitales Deutschland 2030, eine umfassende Digitalstrategie, ein eigenständiges Digitalministerium mit echten Kompetenzen und einem eigenen Budget. Und ja, davon ist leider noch nicht allzu viel in den aktuellen Verhandlungen zu hören. Deswegen hat unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme hier nochmal ganz klar gesagt, dass die Digitalisierung ein zentrales Zukunftsthema sei und es eben notwendig sei, dass hier ein stringentes Gesamtkonzept, das wirtschaftliche Innovationen fördert, gesellschaftliche Teilhabe sichert und die digitale Souveränität Deutschlands stärkt, auch in die Koalitionsverhandlungen mit eingeht. Ja, das Thema Bundestagswahl beschäftigt natürlich auch die einzelnen Kompetenzgruppen beim ECO. So plädierte beispielsweise der Beirat der Kompetenzgruppe Mobility für klare Weichenstellungen der kommenden Bundesregierung, um die Mobilität von morgen digital, nachhaltig und innovationsgetrieben zu sichern. Und ein entsprechendes Impulspapier der KG Mobility zur Wahl mit politischen Handlungsfeldern, Fokuspunkten und Forderungen sowie allen weiteren Veröffentlichungen von ECO zur Wahl 2025 verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Wir bleiben in der Politik, in diesem Fall bei der Europäischen Kommission, denn die plant eine neue Strategie zur inneren Sicherheit und will dabei verstärkt auf digitale Technologien zur Strafverfolgung setzen. Da warnt der ECO vor übereilten Maßnahmen, die Unternehmen belasten und Grundrechte gefährden oder sogar verletzen könnten. Statt neuer Gesetzesinitiativen fordert der ECO sinnvollerweise bestehende Gesetze und Vorgaben erstmal auf den Prüfstand zu stellen und vielleicht auch erstmal komplett in die Fläche zu bringen. Vorstandsvorsitzender Oliver Sümer appelliert, dass bestehende Regulierungen erst einmal evaluiert und in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen. Zusätzliche Vorschriften würden für Rechtsunsicherheiten und erhöhte Kosten für Unternehmen sorgen und im schlimmsten Fall sogar Grundrechte beschneiden. Es geht zum Beispiel um erweiterte Datenzugriffe. Die lehnt der ECO konsequent ab. Die bestehenden Regelungen zum Datenzugriff für Strafverfolgungsbehörden befinden sich noch in der Umsetzung. Eine übereilte Reform ist für den ECO daher nicht nachvollziehbar. Ein Angriff auf Verschlüsselung sei laut Süme immer auch ein Angriff auf die Cybersicherheit, die Privatsphäre und die Vertrauenswürdigkeit. Außerdem warnt der ECO vor erneuter Einführung der Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es ja immer wieder mal Versuche in die Richtung hinsichtlich der geplanten Vorhaben. Dazu erinnert der ECO an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das enge Grenzen für die Vorratsdatenspeicherung setzt. Naja, und jede Sicherheitsregulierung, die bedarf nun faktenbasierter Entscheidungen. Auch die laufende Überprüfung der Terrorist Content Online Directive sollte laut ECO zunächst abgeschlossen werden, bevor neue Maßnahmen ergriffen werden. Zudem müssen die Erfahrungen von Plattformbetreibern und Internetanbietern stärker berücksichtigt werden, weil die sind ja schließlich die Profis im Geschäft. Der Digital Services Act diene laut Oliver Süme hier bereits als umfassendes Regelwerk. Weitere Regulierung soll er erst nach einer gründlichen Evaluation beschlossen werden.
Ja, und zum Schluss noch eine News passend zum Thema dieser Folge KI. Und zwar hat ECO gemeinsam mit dem KI-Bundesverband vergangene Woche eine Position KI-Ökosystem für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit veröffentlicht. Denn mit den jetzigen Koalitionsverhandlungen werden ja auch die Weichen gestellt, um Deutschland nachhaltig als wettbewerbsfähigen Technologiestandort zu positionieren. Und gleichzeitig tritt mit dem AI-Act der EU, das haben wir ja auch schon gehört, eine umfassende Regulierung in Kraft, die Unternehmen vor Herausforderungen stellt, aber auch Chancen bietet. Und die Entwicklung einer KI-Strategie, die sowohl aktuelle Anwendungen absichert und Unternehmen Planungssicherheit gibt, als auch zukunftsfähig ist, indem sie langfristige Innovationen, technologische Souveränität und Skalierbarkeit ermöglicht, ist daher ganz entscheidend. Konkrete Forderungen aus dem Positionspapier sind unter anderem, eine dedizierte KI-Strategie im Koalitionsvertrag zu verankern, Rechenkapazitäten und Open-Source-KI-Modelle zu fördern, KMUs und Startups mit praxisnahen KI-Lösungen zu unterstützen und Infrastrukturinvestitionen stärker auf Digitalisierung auszurichten. ECO-Geschäftsführer Andreas Weiß betont dazu, die neue Bundesregierung dürfe sich nicht allein auf Regulierung konzentrieren. Es brauche eine aktive Innovations- und Investitionsstrategie, die Unternehmen in Deutschland, innovative Startups und Forschungseinrichtungen stärkt. Ja, und das ganze Positionspapier findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
Heute haben wir also spannende Praxisbeispiele aus der zweiten Runde KI Future Tech für euch mitgebracht.
Ja, und weil es tatsächlich relativ viele, viele spannende Projekte sind, die wir hier besprechen wollen, steigen wir doch auch direkt mal ein.
Im Gespräch.
Dr. Christian Essling ist Global Head of Data and AI bei E.ON. Der Energiekonzern setzt künstliche Intelligenz ein, um seine Kundinnen und Kunden vorausschauend mit Strom zu versorgen. Doch das ist erst der Anfang. Wie genau KI dabei hilft, die Energieversorgung zu optimieren, welche Rolle sie für die Energiewende in Deutschland spielt und in welchen Bereichen E.ON künftig noch stärker auf KI setzen will. Darüber spreche ich heute mit ihm. Lieber Christian, herzlich willkommen im Ohr am Netz, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, Sven, für die Einladung. Ich freue mich sehr drauf.
So, der Energiesektor hat eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist uns allen klar. Und wir sind aktuell auch mitten in der Energiewende. In der Energieunternehmen wie ihr können natürlich verschiedene Technologien einsetzen, um diesen Prozess und auch diesen Wandel zu bewältigen. KI ist da mit Sicherheit eine ganz, ganz große Hilfsmöglichkeit. Seit wann setzt ihr bei E.ON denn KI ein?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es lässt sich ganz schwer nur wirklich beziffern, weil wir haben es früher anders genannt, würde ich sagen. Damals hieß es irgendwie mal, ganz ursprünglich hieß es mal Big Data, dann Data Mining, dann Machine Learning, Data Science. Heute spricht man von KI. Also ich würde es auf die Metaebene hängen und sagen, wir nutzen Datentechnologie und Algorithmen, um Business-Probleme zu lösen, seit ich würde sagen, bestimmt 10 Jahren.
Okay, das heißt also, ihr seid, was das angeht, in Anführungszeichen alte Hasen und natürlich nicht erst auf den KI-Zug aufgesprungen, seitdem ChatGPT, ich sag mal, auch die Otto-Normalbürger erreicht hat. Aber mit 10 Jahren Erfahrung in diesem Business, gib uns doch mal ein paar Praxisbeispiele, wo heute im Jahr 2025 bei euch KI zum Einsatz kommt und warum.
Also ich glaube, KI hat einen Effekt auf unsere gesamte Wertschöpfungskette, aber ganz besonders in so drei großen Bereichen. Einmal das Netz, dann unsere Kunden und dann unsere Kollegen. Und ich würde mal ein Beispiel aus jedem dieser drei Bereiche geben. Im Bereich von Netzen, da machen wir uns die Fähigkeit von Algorithmen zunutze, Muster in Bildern zu erkennen. Das nennt sich Computer Vision. Und wir sind in der Lage, dem Algorithmus Bilder zu zeigen, der darin Dinge erkennt. Und das ist besonders spannend, wenn man sich vor Augen führt, dass wir tausende von Kilometern an Netzen betreiben in Deutschland und Europa. Und diese Netze tendieren dazu, ab und zu rosten. Oder Vögel nisten dort oder Bäume wachsen zu nah an diese Hochspannungsleitungen und müssen gecuttet werden. Und früher sind da die Menschen persönlich hingefahren, sind vielleicht auf die Masten hochgeklettert, um nach Rost zu suchen. Darf man auch nicht vergessen, super gefährliche Arbeit. Hohe Höhen, Hochspannung bei Wind und Wetter, das muss man sich immer vor Augen führen. Und da ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Einsatzgebiet von KI. Wenn man sich vorstellt, dass wir da nicht mehr mit Menschen hochlaufen, sondern Drohnen über die Leitungen fliegen, Bilder machen, dieses Bildmaterial an die KI übergeben, die KI eben nach Roststellen oder Vogelnestern oder Bäumen sucht. Und das macht die gesamte Arbeit deutlich schneller, effizienter und weniger gefährlich. Das wäre also ein Beispiel aus dem Netz. Ein Beispiel aus dem Kundenservice geht natürlich darum, deutlich angenehmere User Experiences für unsere 50 Millionen Kunden in Europa zu schaffen, weil wir in der Lage sind, den Service auch schneller, besser, effizienter zu machen. Wer hat schon Lust, in der Warteschleife zu hängen? Und ich glaube, mit Blick nach vorne, früher hatten die Leute Strom- und Gasverträge. Das konntest du relativ schnell lösen, diese Probleme. Mit Blick nach vorne, mit Energiewende, haben die Leute eine Wallbox, haben die Leute einen Batteriespeicher im Keller und eine PV-Anlage auf dem Dach und draußen noch eine Wärmepumpe. Also das Portfolio an Problemen wird einfach deutlich größer und wir erwarten auch deutlich ein höheres Aufkommen an Serviceanliegen. Und da KI zu nutzen, um auch nur kleine Teile der Kette zu automatisieren, hilft einfach, die Durchlaufzeiten zu reduzieren, eine bessere, schnellere User Experience für unsere Kunden anzubieten.
Und jetzt noch zu den Mitarbeitern, Christian. Wie setzt ihr da KI ein?
Genau, weil davon haben wir nämlich 76.000 und das ist die spannende Frage. Wie nutzen wir KI, um unseren Kollegen die Möglichkeit zu geben, besser, schneller, effizienter zu arbeiten? Und da muss man sagen, da ist Gen AI das spannende Wort, weil das uns die Möglichkeit gibt, viele lange Texte aufs Wesentliche zu komprimieren, Fragen an diese Dokumente zu stellen. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Kollege, der draußen im Feld eine Sicherung in einer Ortsnetzstation wechseln muss, hat früher vielleicht sich durch große Berge von Dokumenten und Richtlinien wühlen müssen. Jetzt kann der quasi an unser GenAI-Tool eine Frage stellen. Ich muss in dieser und jener Ortsnetzstation folgende Sicherung wechseln. Welche Sicherheitsvorschriften muss ich denn beachten? Und die KI ist eben in der Lage, durch tausende von Seiten sofort durchzublättern und ihm die richtige Antwort zu geben und das auch noch auf das entsprechende Dokument zu referenzieren.
Okay, das ist also dann diese sogenannte Monkey Work, die da für die Mitarbeitenden auch wegfällt und den Job dadurch interessanter, weniger stupide und weniger langweilig macht. Also auf allen drei Gebieten ist KI schon im Einsatz. Du hast ja das mit den Drohnen und den Hochspannungsleitungen und Oberlandleitungen erklärt. Das konnte ich mir ja für unseren kleinen Film auch anschauen. Im Moment ist es ja noch so, dass da auch immer dann ein Drohnenpilot zumindest in der Nähe des Mastes ist, obwohl die Drohnen ja eigentlich KI gesteuert und komplett programmiert, wirklich automatisch für jeden einzelnen dieser großen Masten ihr eigenes, ich sag mal, Flugprogramm haben, um eben genau die wichtigen Stellen, irgendwelche Isolatoren, irgendwelche potenziellen Roststellen und so abzufotografieren. Und ich habe jetzt aber auch schon ein bisschen in die Zukunft gucken können. Es gibt jetzt auch schon Drohnengaragen an Hochspannungsmasten, die dann sozusagen aus dem Büro gesteuert per Knopfdruck aufgehen und die Drohnen fliegen los. Das heißt also, bald muss nicht mal mehr jemand da von Mast zu Mast fahren?
Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Zukunft. Da gibt es, glaube ich, noch ein, zwei Stufen zu nehmen, vielleicht auch regulatorischer Natur.
Ja, mit Sicherheit, wir sind ja in Deutschland.
Aber wir sind in Deutschland, exakt. Aber ich glaube, wenn die Zeitachse lang genug ist, werden wir das erleben, dass da auch Menschen einfach nicht mehr wirklich vor Ort sein müssen, sondern das aus dem Büro heraus machen können.
Eine andere Sache, die ich mir angucken durfte, war ein Wasserkraftwerk, was sozusagen für euch in Betrieb ist. Und auch da spielt KI eine riesige Rolle, weil bei so einem Wasserkraftwerk, da geht es ja darum, Energie konstant zu erzeugen. Und wie viel Wasser nun da ankommt, hängt ja auch so ein bisschen vom Wetter ab. Das heißt also, auch da arbeitet ihr also mit verschiedenen Datenquellen und KI, um dann zu prognostizieren, wann ihr wie viel Strom erzeugt oder auch wie viel Strom gebraucht wird. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Das finde ich ist ein total spannender Case, den die Kollegen da gemacht haben, weil das muss man sich auch immer vor Augen führen. Die Energiewende hängt ja an den erneuerbaren Energien. Und früher ein Gaskraftwerk, ein Kohlekraftwerk, die konntest du relativ schnell hoch und runter fahren und an den Bedarf der Konsumenten anpassen. Die Sonne lässt sich nicht so wahnsinnig gut zum Scheinen motivieren, wenn sie gerade keine Lust hat. Also da musst du es umdrehen. Hier müssen wir jetzt halt eben uns an der Erzeugung orientieren. Mit einer Ausnahme, Wasser. Wasser ist grundlastfähig. Und das ist eben die spannende Frage, wie kannst du die Schwankungen von Sonne und Wind ausgleichen mit Wasserkraft? Weil wenn du das Wetter vorhersehen kannst, kannst du quasi prognostizieren, wann wie viel Strom aus Sonne und Wind erzeugt wird und das Wasser, wenn du es gerade nicht brauchst, eben aufstauen. Wir haben eben die Möglichkeit, das Wasser sozusagen auf Vorrat, auf Halde zu legen und dann, wenn es gebraucht wird, lassen wir es los und können quasi Engpässe aus Sonne und Wind ausgleichen.
Das ist eben nämlich was, was mit dem Strom der Energie selber ja gerade nicht geht. Das ist ja euer großes Problem. Also es muss ja immer genau so viel Energie ins Netz rein, wie auch gerade jetzt rausgenommen wird. Da kann man eben nicht einen Energiestausee machen. Das heißt also, dann würde das gesamte Netz ins Schwanken kommen. Und dann sind so eine Möglichkeiten zu puffern und nachzusteuern natürlich essentiell, gerade wenn man von den Verbrennerkraftwerken weg will, wo man einfach, ich sag mal, den Gashahn mehr aufdreht oder meinetwegen noch eine Schippe Kohle drauflegt. Und das ist also was, was mit Wasser funktionieren kann. Haben wir denn in Deutschland überhaupt genug Gewässer, um das flächendeckend zu lösen?
Also da habe ich jetzt keine konkrete Statistik. Mein Bauchgefühl ist, wir werden nicht die komplette Grundlast über Wasserkraftwerke lösen können. Also genau wie du sagst, das Netz muss immer im Balance bleiben. Und das ist eine der großen Herausforderungen, weil du eben nicht sicherstellen kannst, dass Sonne und Wind insbesondere ständig die Grundlast decken können. Das heißt, wo wir uns früher mit der Erzeugung an der Nachfrage orientiert haben, müssen wir jetzt halt uns an der Erzeugung orientieren und die Nachfrage steuern. Das heißt, mit Blick nach vorne, ich glaube, das große Zauberwort werden flexible Tarife sein, eben dass wir den Kunden einen Anreiz geben, die Energie dann abzunehmen, wenn sie entsteht. Und ich glaube, die gute Nachricht hier ist, das kann sich auch ökonomisch für die Kunden lohnen, weil es wird Zeiten geben entlang des Tages, wo Strom sehr, sehr günstig sein wird, wenn mittags einfach die Sonne auf dem PV-Park runterbrennt und man sein E-Auto relativ günstig voll machen kann.
Ja, und das Gute ist, auch die Kunden können dann KI nutzen, müssen also dann nicht, wenn sie sagen, oh, Sonne scheint, ich renne mal raus und schließe das Auto an, sondern das macht dann nämlich auf der Kundenseite auch eine smarte App. Und so kriegt man dann eben wieder Stabilität ins Netz. Also Wasserkraft ist traditionell an der Stelle, wo ich war, glaube ich, 125 Jahre im Einsatz. Aber es ist einer der Bausteine, der uns helfen wird, das Netz auch in Zeiten der Energiewende stabil zu halten. Welche KI-Technologien seht ihr denn bei E.ON jetzt als besonders vielversprechend für die Zukunft? Gibt es da vielleicht sowas, wo du sagst, oh, das ist auch mein Steckenpferd? Also habt ihr noch weitere Einsatzgebiete geplant? Was kommt da als nächstes?
Also ich glaube, im Bereich von unseren Netzen, da glauben wir sehr stark an Computer Vision, eben wie beschrieben, die Bilder auswerten können. Da glauben wir auch sehr stark an Time Series Forecasting, also lange Zeitreihen an Daten analysieren. Aber auch das ist keine neue Technologie, aber das hat großes Einsatzfeld. Und ich glaube, mit Blick auf Kunden und Kollegen, da ist einfach diese Fähigkeit von GenAI, das geschriebene und gesprochene Wort automatisiert zu verarbeiten, hat noch wahnsinnig viel Potenzial für uns mit Blick nach vorne, da Impact fürs Unternehmen zu generieren.
Christian, vielen, vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit bei E.ON und vor allem auch in die Einsatzgebiete von KI. Ich bin entspannt. Ich werde immer Strom haben, weil ich weiß, ihr seid da dran und euch hilft auch die KI. Danke für das Interview.
Vielen Dank, Sven. Hat Spaß gemacht. Danke.
Energieversorgung, klassisch ein Bereich, in dem man sehr vorsichtig und sensibel vorgehen muss bei der Implementierung von neuen Technologien. Das gilt natürlich auch für andere Branchen, zum Beispiel für die Medienbranche. Und da sind wir auch schon bei unserem nächsten Beispiel.
Im Gespräch.
Dr. Paul Elfers ist Head of AI bei der Funke Mediengruppe, einem großen deutschen Medienkonzern mit Sitz in Essen. 1700 Journalistinnen und Journalisten und insgesamt 3800 Medienmacher, Medienmacherinnen sind dort beschäftigt. Gemeinsam mit seinem Team verantwortet Paul die strategische Ausrichtung und Implementierung von künstlicher Intelligenz im Unternehmen mit dem Ziel, Innovation und Effizienz zu fördern. Ja, und wie genau KI-Technologien in der Mediengruppe, in der Funke Mediengruppe jetzt schon zum Einsatz kommen, darüber spricht er heute hier mit mir beim Ohr am Netz. Herzlich willkommen, Paul.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Paul, wenn man so hört, KI in der Medienbranche, das ist ja kein ganz unsensibles Thema, ne? Da hört man schnell so Begriffe wie Roboterjournalismus oder ja, Schreckensszenarien für den unabhängigen Journalismus. Welche Potenziale und Risiken birgt denn KI aus deiner Sicht für die Medienbranche und den Journalismus? Und wie habt ihr euch bei Funke vielleicht auch dem Thema genähert?
Also ich denke, zuerst muss man festhalten, dass die Revolution, die wir in der Gesellschaft oder global auch beobachten, die durch KI angetrieben wird, allumfassend ist und auch keine Branche ausschließt und eben auch die Medienbranche sich dieser technologischen Veränderung stellen muss und darauf Antworten finden muss. Und das haben wir als Fakt zur Kenntnis genommen und eben basierend darauf unsere ersten Schritte und Initiativen gestartet. Uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir einen bewussten und verantwortungsvollen Umsatz mit KI immer anstreben und eben ganz genau darauf schauen, an welchen Stellen wir KI nutzen können und an welchen Stellen wir auch davon eher Abstand nehmen. Gleichzeitig, du hast eben den Begriff Roboterjournalismus ins Gespräch gebracht, sehen wir natürlich auch die technologische Entwicklung und die starke Zunahme an Medieninhalten, an Nachrichten, die allgegenwärtig sind und die uns aber gleichzeitig auch nochmal darin bestärken, dass wir eben auch an guten Journalismus weiter festhalten und uns eigentlich in unserer Mission bestärken, dass wir eben die Gesellschaft informieren wollen, auch an den Orten, wo eine KI vielleicht jetzt noch nicht zum Einsatz kommt. Dort eben mit der Arbeit, die wir auch schon seit Jahren und Jahrzehnten machen, eben weiter auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten und eben auch die Menschen weiter in der Verantwortung halten, diese Inhalte zu kontrollieren und zu informieren, was bei uns in der Welt und auch in den lokalen Gebieten, in denen wir tätig sind, geschieht.
Dann nenn doch gern mal so ein paar Beispiele. Wo nutzt ihr denn schon künstliche Intelligenz bei Funke?
Wir schauen uns das immer ganz genau an. Und ein Gedanken, den man sozusagen nehmen kann, ist eigentlich der, dass wir eine technologische Entwicklung haben, die beginnt mit einer Rechtschreibkorrektur, die durch Computersysteme eingeführt wurde, die wir uns zunutze gemacht haben. Dann ging die weiter mit einem Thesaurus, der uns neue Wörter vorgeschlagen hat. Und eben auch auf diese Art und Weise erhält KI Einzug in unsere redaktionellen Prozesse. Das heißt, wir nutzen KI, um uns Vorschläge zu generieren, um Ideen zu challengen, um zu brainstormen, um vielleicht auch andere Perspektiven nochmal auf einen Artikel oder auf ein Thema uns einzuholen, sind da sozusagen sehr, sehr kreativ in der Erstellung von Inhalten, natürlich in der Nutzung von KI. Und gleichzeitig wollen wir eben auch die KI nutzen, um Inhalte an Menschen zu bringen, die wir vorher noch gar nicht erreichen konnten oder nicht erreicht haben.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, euch ist ganz wichtig, dass der Mensch sozusagen die Kontrolle behält, ne? Also wo siehst du denn den größten Mehrwert jetzt für euch durch die KI und wo bleibt eben der Mensch tatsächlich auch unverzichtbar?
Wir haben im letzten Jahr KI-Leitlinien als Unternehmen formuliert und diese dienen uns eigentlich als Ankerpunkt auch für den Umgang mit KI. Und da haben wir eben festgehalten, dass wir die Letztentscheidung und auch die letztendliche Verantwortung für die Inhalte, die wir veröffentlichen, immer beim Menschen sehen. Das heißt, wir sehen eben KI als nützliches Werkzeug, was uns helfen kann, an Informationen zu kommen und eben auch, wie ich es eben beschrieben habe, durch Brainstorming, durch eine kreative Arbeit mit den Inhalten eben auch unterschiedliche neue Perspektiven zu erfahren. Allerdings in der Verantwortung, was wir jetzt sozusagen schreiben und wie wir über ein Thema schreiben, sind immer die Menschen. Und das ist uns ganz wichtig.
Ist das transparent? Also kriege ich das als Leser mit sozusagen oder als Konsument sozusagen eurer Medien, was da von der KI stammt und ja, welche Rolle KI da bei der Erstellung von Inhalten einfach gespielt hat?
Absolut. Das ist uns eben auch sehr, sehr wichtig. Wir haben Marken, die bekannt sind und die geschätzt werden für ihre Qualität. Und da ist es uns sehr wichtig, dass wir eben absolut transparent sind in der Art und Weise, wie wir KI nutzen. Deswegen haben wir auch in unseren Leitlinien festgehalten, dass immer dann, wenn ein Artikel durch KI wirklich erstellt wurde, was tatsächlich auch nur in ganz, ganz ausgewählten Medien mal vorkommen kann, die in der Regel nicht in den Tageszeitungen stattfinden, sondern eher in sozusagen Online-Medien. Immer dann, wenn das wirklich der Fall sein sollte, eben eine klare Kennzeichnung dieser Inhalte vornehmen und transparent machen, dass hier eben KI genutzt wurde oder dass der Artikel mit Hilfe von KI erstellt wurde. Trotzdem gilt auch da natürlich der gleiche Grundsatz, dass auch hier immer ein Mensch die redaktionelle Begutachtung dieser Inhalte vorgenommen hat. Also nichts geht nach draußen komplett automatisiert durch eine KI.
Jetzt leitest du ja tatsächlich eine richtig kleine Abteilung bei euch, die KI-Taskforce. Wie arbeitet ihr da oder wie seid ihr vorgegangen auch bei der Einführung solcher KI-Tools im Unternehmen?
Also man muss sagen, dass es ein sehr dynamisches Aufgabenfeld ist, was sich uns da ergibt und kontinuierlich eigentlich ja neue Formen und neue Gestalten annimmt. Wir sehen einerseits das Bedürfnis auch aus dem Unternehmen, diese KI möglichst schnell und gut und effizient nutzen zu wollen. Gleichzeitig eben Anforderungen, die uns von der Seite der Gesetzgeber auch gestellt werden. Die KI-Verordnung, die jetzt seit dem Anfang Februar mit einem neuen Geltungsbereich in Kraft getreten ist, der wir auch nachkommen müssen. Und was wir eigentlich gesehen haben im letzten Jahr, ist, dass sich ein horizontal sehr breites Feld an Aufgaben erschließt für die strategische Einführung von KI in einem Unternehmen und auch für den strategischen Umgang mit KI im Unternehmen, den wir jetzt bearbeiten, der sich erstreckt über die Weiterbildung des Change Management, des Enablement im Unternehmen, wie eben aber auch die Prozesse im Bereich Governance und Compliance im Bereich KI und dann letztendlich auch zum Bereich Innovationsentwicklung und Förderung von Innovationsprojekten im Unternehmen. Und so haben wir eigentlich eine horizontal sehr breit aufgestellte Palette an unterschiedlichen Aufgaben, die wir bearbeiten. Gleichzeitig glaube ich, dass es ganz wichtig ist, das eben auch an einem Punkt zusammenzuführen, weil eben auch eine enge Rückkopplung mit dem Management, mit dem Vorstand, mit der Führungsebene eben gegeben sein muss, damit wir einen koordinierten und kontrollierten Umgang mit KI auch im Unternehmen pflegen können.
Wie habt ihr die Kolleginnen und Kollegen denn da mitgenommen? Also ich könnte mir vorstellen, gerade so im Medienbereich, Journalistinnen und Journalisten, dass es da vielleicht auch teilweise eine gewisse Skepsis gab, ne, dem ganzen Thema KI gegenüber, vielleicht sogar auch Angst, ne, vor Arbeitsplatzverlust oder Ähnliches. Wie war da die Akzeptanz und was tut ihr vielleicht auch, um Akzeptanz da zu fördern und eine Offenheit zu schaffen?
Wenn man Personen wie mich auch in anderen Medienunternehmen fragt, dann hat sich zumindest im letzten Jahr relativ deutlich herausgestellt, dass das Thema des Enablements eins der größten Themen ist. Zum Teil noch viel größer als das Thema, wirklich innovative Projekte dann selbst zu entwickeln. Ja. Und das ist uns auch relativ schnell klar geworden im letzten Jahr, dass das eins der Hauptaufgabengebiete für uns ist, eben dafür zu sorgen, möglichst allen Mitarbeitenden im Unternehmen ein Angebot zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, auch natürlich Mitarbeitende an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer eigenen technologischen Expertise abzuholen mit Angeboten. Was wir da getan haben, ist eigentlich ein breites Bündel an Maßnahmen, weil wir glauben, es gibt nicht nur eine Lösung, sondern man muss eben unterschiedliche Angebote machen. Das heißt, wir haben begonnen mit einer KI-Sprechstunde, die alle 2 Wochen stattfindet, von mir durchgeführt wird, offen ist für alle Mitarbeitenden. Wir haben ein KI-Ambassador-Programm ins Leben gerufen, wo über 100 Mitarbeitende aus dem Unternehmen sich zusammenschließen als Botschafter für das Thema und wieder dezentral das Wissen in ihre Bereiche weitergeben. Wir haben eigene Lerninhalte erzeugt in Form eines KI-Führerscheins, der die Grundkenntnisse im Umgang mit KI vermittelt und eben auch unsere Grundpfeiler für den Umgang vermittelt und viele weitere Maßnahmen und versuchen, dieses Thema wirklich sehr zentral auch in diesem Jahr weiter voranzutreiben, weil wir eigentlich sehen, da ist einer der größten Schlüssel in diesem Enablement-Prozess. Und auch, um das sich nochmal bildlich vorzustellen, wenn wir es nur schaffen, dass alle Kolleginnen und Kollegen, sagen wir mal, 5-10% effizienter und besser ihren Job zu machen, dann haben wir unternehmensweit einen Riesenhebel, den wir in Bewegung gesetzt haben. Und das ist unser Ziel, dass wir eben auch in der breiten Masse oder für alle Kolleginnen und Kollegen eben Angebote schaffen können, um weiter voranzukommen, um auch für sich selbst herauszufinden, wo kann mir die Technologie helfen, welche Prozesse kann ich auch persönlich mit KI besser oder effizienter dann am Ende umsetzen.
Ja, spannend. Also ich habe mitbekommen, euch geht es um Arbeitsvereinfachung, natürlich irgendwie mehr Effizienz, aber wie du eben auch gesagt hast, eigentlich ja auch eine Qualitätsverbesserung, ne, eurer Produkte. Ne? Gerade so dieser Bereich, mal Themen challengen, neue Perspektiven zu finden, das fand ich auch ganz spannend, ne, dass ihr KI dafür einsetzt. Letzte Frage, vielleicht mal so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Wie schätzt du das ein? Was würdest du sagen, wie so die zukünftige Entwicklung von KI jetzt im Mediensektor, im Journalismus ist? Was gibt es da für Trends, die die Branche deiner Meinung nach in den nächsten Jahren am stärksten prägen werden?
Also ich glaube, es wird nach wie vor sehr, sehr dynamisch bleiben. Die letzten Jahre haben sehr viel Veränderung mit sich gebracht und meine Erwartungshaltung ist, dass es in den nächsten Jahren auch sich nicht ändern wird, sondern wir weitere disruptive Entwicklungen sehen werden im Bereich der künstlichen Intelligenz, die auch direkt die Medienbranche betreffen wird. Konkret kann man das machen, beispielsweise an der Form der Darbietung unserer Inhalte. Wir haben jetzt gesehen mit ChatGPT, Anfang 2023 ist das Chat-Interface sozusagen massentauglich geworden. Und das Beziehen von Informationen über einen Chat ist mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen und dem kann sich die klassische Medienwelt natürlich auch nicht verschließen. Das heißt, die Frage nach dem Interface und wie unsere Inhalte zum Nutzer, zu Nutzerinnen gelangen werden, wird sich meiner Meinung nach sehr stark verändern. Wobei hier auch nicht genau klar ist, wer am Ende das Rennen macht, ob viel stimmenkontrollierte Interfaces am Ende sich durchsetzen werden oder eben Chat-Interfaces. Aber die klassische statische Form von Inhalten wird, glaube ich, mit der Zeit immer mehr in den Hintergrund rücken.
Also du meinst die Zeitung oder den Fernseher, das wird in den Hintergrund geraten. Weiter.
Genau, also ich spreche jetzt vor allen Dingen über sozusagen die klassische Zeitung oder auch die digitalen Zeitungsmodelle. Die werden nach wie vor natürlich ihren Bestand haben. Das ist auch immer, man neigt dazu, dann auch solche Entwicklungen sehr, sehr schnell sozusagen zu prognostizieren. Und am Ende sieht man, es dauert dann doch länger, so wie in Deutschland immer noch Faxgeräte benutzt werden.
Ja.
So malen die Mühlen der Zeit dann doch manchmal langsamer. Aber ich glaube, das Thema halt Interface wird ein großes Thema sein. Und wir begegnen dem zum Beispiel ja auch schon ganz aktiv. Wir haben beispielsweise auf unserem Themenvertical Leckerschmecker, wo es um Kochrezepte geht, ein Rezeptbot live gestellt, wo jetzt schon Nutzerinnen sich neue Rezeptideen über ein Chat-Interface sozusagen ausgeben können. Und das sehen wir eben auch an vielen Orten, dass wir da experimentierfreudig sein müssen und auch verschiedene Formate vertesten wollen.
Vielen Dank, Paul Elvers von der Funke Mediengruppe, für diesen spannenden Einblick, wie KI heute schon in einem großen Medienkonzern zum Einsatz kommt und wo die Reise in diesem Bereich vielleicht auch hingeht. Ich bin gespannt auf das kleine Reportagevideo im Rahmen von KI Future Tech. Und ja, das verlinken wir natürlich hier auch in den Shownotes noch. Danke dir.
Ich habe zu danken.
In einer Zeit, in der Medien auf immer mehr Kanälen verbreitet werden, kann KI da eine echte Unterstützung sein. Und wie sie bei Funke verantwortungsvoll eingesetzt wird, das konnten wir gerade von Paul Elvers hören.
Ja, Stichwort Verantwortung. Viel Verantwortung haben ja auch Kanzleien, wenn sie ihre Klienten, Klientinnen juristisch beraten und für sie verhandeln und Fälle abwickeln. Wie gut das KI dabei unterstützen kann.
Im Gespräch.
Martina Farkas ist Partnerin im Bereich Gesellschaftsrecht sowie Mergers and Acquisitions bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Linklaters. Die Kanzlei ist weltweit an 31 Standorten vertreten und berät Mandantinnen und Mandanten über verschiedene Sprachen, Rechts- und Wirtschaftssysteme hinweg. Dabei spielt der Einsatz von künstlicher Intelligenz eine zunehmend wichtige Rolle und die KI verändert auch die Arbeitsweise und die Rechtsberatung. Wie genau? Darüber spreche ich jetzt mit Martina hier im Ohr am Netz. Erstmal herzlich willkommen auf der Audiospur. Gesehen haben wir uns ja schon mal bei euch in der Kanzlei. Hallo Martina.
Das stimmt. Hallo Sven, es freut mich sehr.
Martina, jetzt erzähl noch mal so ein bisschen, wo kommt denn KI bei euch aktuell in der Kanzlei überall zum Einsatz? Gib mal ein paar Beispiele.
Also ich glaube, vorab kann man sagen, dass KI im Kerngeschäft in der Kanzlei voll integriert ist. KI ist sozusagen kein Neuland. Wir haben einen Track Record, insbesondere wenn es darum geht, KI im Tagesgeschäft umzusetzen und zu nutzen. Und wenn ich das sage, dann ist es völlig egal, ob das auf Ebene der Anwaltschaft ist oder der Business Teams. Warum? Weil wir das Ziel verfolgen, Effizienzen zu steigern. Und das haben wir übrigens strukturell schon umgesetzt. Und ich finde, es gibt ein schönes Beispiel, wie man das bildlich darstellen kann. Früher war ja die Kanzlei oder unsere Kanzlei eine Art Pyramidenform. Heute sind wir schon davon abgekommen, es hat sich gewandelt. Und ich sehe die Kanzlei heute in einer Art Raketenform. Warum? Weil von der Seite kommt KI rein. Es gibt Software-Developer, die wir einstellen. Es gibt Legal Project Teams. Das sind alles Menschen, die nicht das klassische Jurastudium absolviert haben. Und daran sieht man die Struktur innerhalb der Kanzlei hat sich schon geändert. Und warum ist das so toll? Weil alle Mitarbeiter und insbesondere die Anwälte sich auf die komplexen Aspekte der Arbeit konzentrieren können. Und du sprachst ja gerade von KI-Tools. Mhm. Von daher habe ich mir gedacht, ich stelle dir jetzt einfach mal ein paar Tools vor. Und das sind ungefähr 5 Tools, die ich in meinem Toolkit, wie ich das gerne nenne, habe. Das ist sozusagen nicht der Ersatz für meine Arbeit, aber es ist ein Werkzeug. Es ist wirklich ein Werkzeugkasten, der mich täglich begleitet. Fangen wir an mit dem ersten Produkt. Mein Lieblingsprodukt, das ist sozusagen unsere hausinterne Chatbot Lila. Das ist ein Linklaters internes ChatGPT, so muss man sich das vorstellen. Und es ist eine maßgeschneiderte generative KI, basierend auf der Azure OpenAI-Plattform und völlig ringfenced. Das heißt, es war die Anforderung unserer Mandanten an Datenschutz und Vertraulichkeit. Und warum ist es wichtig? Schau mal in einen Vertrag rein. Datenschutz und Vertraulichkeit, it's all over the place. Also Klar. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Dann kann es hochprofessionell Übersetzungen liefern nach Kontext und Tonalität. Und ich glaube, das ist das Neue. Ich kann diesem Chatbot Laila, kann ich sagen, etwas freundlicher, etwas schärfer, etwas fachlicher. Und durch das Entwickeln des Textes passt Laila das immer wieder an. Es kann also auch das Legal Drafting verbessern. Dann, womit arbeite ich jeden Tag oder wir hier? Mit Verträgen. Und wenn man zum Beispiel zum Vollzug eines Vertrages geht, dann gibt es im Vertrag eine Art Checklist, die wir tick the box machen müssen, um zu sagen, okay, alles liegt vor, was wir brauchen, um diesen Vertrag zu vollziehen. Und das nennen wir Closing-Protokoll. Was ich jetzt also machen kann, ich kann diesen Vertrag nehmen, der diese Checkliste beinhaltet, im Vertrag, kann den hochladen über Laila und sagen, Laila, stell mir bitte mal ein Closing-Protokoll. Und innerhalb von einer Rekordgeschwindigkeit habe ich eine Liste, die mein Closing-Protokoll wiedergibt und ich sozusagen am Tag des Vollzugs des Vertrages tick the box machen kann, sagen kann, haben Sven und ich alle relevanten Dokumente ausgetauscht.
Natürlich.
Natürlich. Und es hat eine psychologische Wirkung, denn ich fange nicht from the scratch an. Und am Ende, na klar, muss ich hier und dort adjustieren, aber es nimmt mir Arbeit ab, es steigert Effizienz. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, was ich sehr gerne bei Laila mache oder nutzen kann, ist, du hast zwei Gesetzestexte. Die Gesetzestexte sind auf zwei unterschiedlichen Sprachen und aus zwei unterschiedlichen Jurisdiktionen. Und ich würde gerne verstehen, was sind eigentlich die Unterschiede? Also kann ich diese zwei Gesetzestexte hochladen und Laila fragen, hey Laila, stell mir bitte dar, was die wesentlichen Unterschiede sind. Oder wenn ein Gesetz aktualisiert wurde, kann ich Laila fragen, das alte und das neue Gesetz hochladen und fragen, was sind die Anpassungen? Und ich glaube, das ist es am Ende. Es liefert hervorragende Übersetzung, hervorragende Zusammenfassung und erleichtert mir den Einstieg in ein Thema und nimmt mir sehr viel Zeit ab.
Also ist auf jeden Fall eine mega Effizienzsteigerung.
Absolut. Genau das ist es. Es ist ein Werkzeug, wie ich schneller vorankommen kann mit einer Basis, die eben die KI übernimmt. Das ist das erste Tool, was ich sehr gerne nutze. Dann gibt es ein zweites Tool, das ist dir sicherlich sehr gut bekannt. Wir nennen das immer Live Drafting mit Copilot, also Microsoft Copilot. Das ist unser Legal Assistant. Und ich glaube, völlig unabhängig vom Rechtsanwaltsmarkt ist bekannt, dass es natürlich E-Mails, Dokumente oder Meetings zusammenfassen kann. Und damit steigere ich natürlich auch Effizienzen. Wenn ich also am Abend, und es passiert ganz oft, am Morgen haben wir einen Call mit dem Mandanten, am Abend setze ich mich noch einmal hin und fasse alle relevanten Punkte aus dem Call zusammen, vielleicht auch To-Dos, wer muss was machen, dann ist es natürlich eine enorme Hilfestellung, wenn ich im Hintergrund diese Aufnahme habe oder die Zusammenfassung, die Copilot liefert. Ich kann mir ziemlich sicher sein, dass ich nichts Relevantes vergessen werde bis am Abend. Das heißt, auch das, also auch Copilot kann natürlich E-Mails und Dokumente übersetzen, Speech-to-Text-Transcriptions, Meeting-Actions, habe ich ja gerade erwähnt. Und was ich auch toll finde, ist aus Notizen eine Präsentation machen. Es ist also wieder eine Basis. Ich fange nicht auf einem weißen Papier an, muss hier und dort adjustieren, aber es hilft. Es ist ein Assistent und ich finde, Copilot ist ein toller Begriff dafür. Ein drittes Tool vielleicht, Analyse von Verträgen. Es ist die sogenannte Machine Learning Software und das ist hausintern fortlaufend trainierte KI bei uns, die Verträge auf bestimmte Klauseln und Eckdaten analysiert, die ich vorab anlege. Und damit du mal so ein Gefühl dafür bekommst, ich rede hier von Durchsicht von 2000 Verträgen in Rekordgeschwindigkeit auf eine bestimmte Klausel. Das Ergebnis wird dann abschließend in einen Report zusammengestellt. Was heißt das? Effizienzsteigerung. Wieder. Ja. Viertes Tool, automatische Erstellung von Dokumenten und Vertragsvorlagen. Du und ich wollen in Vertragsverhandlungen gehen. Dafür brauchen wir eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Ich will nicht, dass du die Informationen mit dem Markt teilst. Was ich machen kann, ich habe also ein Tool im Hintergrund, bei dem ich die Vertraulichkeitsvereinbarung anlegen kann. Wer sind die Parteien? Ist es eine Aktiengesellschaft? Ist es eine GmbH? Denn je nachdem, was es ist, welche Art der Gesellschaftsform das ist, finden andere Normen Anwendung. Wie viele Parteien haben wir? Ich kann also den Vertrag von Anfang an schon recht passgenau gestalten. Again, Effizienzsteigerung.
Klar, und vor allem immer Arbeiten, die sonst nervig sind und eben nicht das sind, worauf man sich freut am Arbeitstag, sondern eher so die unspannenden, repetitiven Tätigkeiten, was man gerne auch als Monkey Work bezeichnet.
Genau, aber das.
Ne, aber das Problem ist, Monkey Work, was ja am Ende super essentiell und wichtig ist, das heißt also Monkey Work ohne dass da große Fehler passieren dürfen, weil sonst steht man nachher wieder doof da. Ne?
Ja, und ich glaube, dazu komme ich auch gleich. Das sind natürlich Tools, KI-Tools, die mir die Routineaufgaben abnehmen. Und nur weil sie sie mir abnehmen, heißt es nicht, dass ich nicht dafür verantwortlich bin oder dafür hafte. Das heißt, am Ende bedarf es trotzdem noch meiner Zuarbeit, um ganz sicher zu gehen, dass das Produkt, so wie es von diesem Tool erstmal als Basis erschaffen wurde, auch geteilt werden kann. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, Konsolidierungsarbeit. Das ist auch eine Monkey-Arbeit, wie du sie genannt hast. Keine so gern gesehene Arbeit in der Anwaltschaft, sage ich immer. Wenn du ein Unternehmen zum Beispiel kaufen willst, dann kommst du in die Kanzlei und sagst, Martina, kannst du bitte Due Diligence für mich machen und schauen, welche Risiken beinhaltet das Zielunternehmen? Und was wir jetzt gemacht haben, und das ist ganz neu, ist sozusagen eine individualisierte Web-App zur vollumfänglichen Erstellung von DD-Reports. Das heißt, ich als Anwalt komme morgens zur Arbeit, mache meinen Computer an, habe ein Produkt, eine Plattform im Hintergrund, da logge ich mich ein. Da werden mir schon die Dokumente morgen zugeteilt, was muss ich mir ansehen? Ich klicke es an. Im Hintergrund läuft der Prozess und zeigt sozusagen demjenigen an, der die Dokumente zuteilt, ah, Martina hat das Dokument schon gesehen. Dann bekomme ich eine Boilerplate-Language, weil die Risiken sind immer sehr ähnlich. Das heißt, ich kann diese Boilerplate-Language schon einmal übernehmen und minimal adjustieren, wo notwendig. Und warum ist es so effizienzsteigernd in diesem Fall? Jetzt musst du dir vorstellen, an dem letzten Report haben 300 Anwälte aus 13 Ländern gearbeitet.
Oh mein Gott.
Genau, und du bist Mandant, du willst natürlich so ein Produkt bekommen und lesen und dir denken, ah ja, okay, das hat ein Anwalt geschrieben. Du willst ja nicht die Kulturunterschiede, die sprachlichen Unterschiede spüren. Das führt dazu, dass am Ende ein Anwalt das konsolidieren muss. Du kannst dir also vorstellen, bei so vielen Anwälten und Ländern, wie lange das dauert. Und durch diese Boilerplate-Language, die im System angelegt ist, wird natürlich enorm viel Zeit gespart, weil ich gar nicht so viel Spielraum habe.
Ja.
Und ich glaube, das ist extrem user-friendly für uns als Anwälte und natürlich auch auf der anderen Seite. Weil was wir dem Mandanten liefern ist, du bist hier zum Beispiel IP-Counsel auf Ebene der Mandantschaft und du sagst, mich interessieren eigentlich nur die Probleme im Bereich IP in Frankreich. Da kannst du über diese Web-App sozusagen draufklicken und dann kriegst du nicht ein Pamphlet mit Risiken, sondern du bekommst nur noch die letzte Seite, die das Thema IP-Risiko in Frankreich beinhaltet.
Großartig.
Also, wie du siehst, Effizienzsteigerung im schönsten Maße. Es gibt natürlich noch viele andere Tools, die je nach Bereich relevant sind. Es gibt so zum Beispiel ein Tool, Relativity heißt das. Es ist ein Discovery-Tool. Da geht es vor allem darum, große Daten und E-Mails in Discovery-Prozessen vorzusortieren. Das ist natürlich auch eine Effizienzsteigerung. Und dann hast du Schwärzungstools, wenn du zum Beispiel einen Verkaufsprozess vorbereitest.
Ah, okay.
Das ist relevant, denn da musst du, wenn du den Datenraum befüllst, damit du als Käufer dir dann anschaust, was für Dokumente gibt es da eigentlich? Da musst du natürlich sicherstellen, dass DSGVO-relevante Informationen geschwärzt sind. Und das dauert Tage, bis das die Anwälte früher gemacht haben. Jetzt gibt es ein Tool, du lädst das hoch, sagst alle DSGVO-relevanten Informationen bitte schwärzen. Effizienzsteigerung erledigt.
Mega. Das klingt wirklich großartig, weil es halt wirklich an so vielen Stellen, ich meine, ich bin ja kein Jurist, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass ihr eigentlich in eurem, ich sag mal, Berufsalltag so viel Monkey Work zu tun habt, ne? Man denkt ja immer, ja, der Jurist, der steht vor Gericht und hält Plädoyers wie im amerikanischen Krimiserien, ne? Also insofern ist es großartig. Jetzt bist du ja auch Innovation Partnerin bei Linklaters und du treibst die KI-Technologien voran. Also ich habe jetzt verstanden, Hauptgrund ist Effizienzsteigerung, Effizienzsteigerung, Effizienzsteigerung. Vielleicht ein bisschen, dass du keine Lust selber hast auf diese Monkey Work und sehr froh bist, dass das jetzt die Maschine für dich abnimmt. Aber welche weiteren Features siehst du da? Wer hat denn noch was davon, dass ihr, ich sag mal, technisch so weit vorne seid?
Vor allem der Mandant. Also ich glaube, was du ja jetzt gemerkt hast, ist, dass KI die Dynamik und Effizienz von M&A-Transaktionen, in dem Bereich bin ich unterwegs, erheblich beeinflussen kann und Transaktionen natürlich auch deutlich verändern kann, was die Geschwindigkeit betrifft. Und wenn du dir einmal überlegst, was ich gerade im Rahmen dieses Due Diligence-Prozesses gesagt habe, dann ist es natürlich eine enorme Erleichterung bei der Risikobewertung. Und durch diese Effizienzsteigerung, und das ist natürlich das, was auf Mandantenseite eine enorme Rolle spielt, führt es automatisch dazu, dass ich auch die Kosten senken kann auf unserer Seite. Und das ist natürlich, das ist ein Mehrwert und ich denke, das schätzen die Mandanten sehr.
Und vor allem ist es ja so, am Ende wissen sie ja, ne, weil du hast ja gerade schon gesagt, am Ende seid ihr immer noch für das, was hinten rauskommt, verantwortlich. Das heißt also, die Mandanten sind sicher, der Experte bleibt der Jurist oder die Juristin. Ja, und alles, was da an KI passiert, ist halt Assistenz. Das heißt aber, was nachher an den Mandanten rausgeht, ist auf jeden Fall nochmal menschlich geprüft.
Ja, es ist eigentlich eine tolle Kombination. Du hast Effizienzsteigerung durch KI, die mir hilft. Auf der Mandantenseite hafte ich trotzdem dafür, wenn irgendetwas schief geht. Und du hast die Kostensenkungsthematik. Und ich glaube, das ist ein rundherum, also holistisch betrachtet, ist es eine fantastische Entwicklung. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt über Mandanten sprechen, dann ist natürlich der Einsatz von KI-Technologien unverzichtbar, wenn du am Markt, also als Kanzlei oder als Anwalt wettbewerbsfähig bleiben willst. Und wir stellen uns natürlich täglich die Frage, wie kann ich die Technologien unserer Beratung integrieren? Welche Erfahrungen kann der Mandant mit uns machen? Oder wie können wir unsere Produkte gegenüber den Mandanten verbessern? Gibt es Tools auf dem Markt, die den Mehrwert liefern? Dann testen wir diese. Gibt es die nicht? Mhm. Und wir erkennen die Lücke. Dann fragen wir uns natürlich, gibt es etwas, was wir selbst entwickeln können? Und jedenfalls bis zu einem gewissen Maße dieses DD-Tool, was ich vorhin erwähnt habe, das haben wir entwickelt bis zu einem gewissen Maße. Und dann haben wir uns nochmal Software-Developern zusammengestellt, die das dann noch einmal upgedatet haben. Und ich glaube, was man schnell verkennt, ich habe dir sozusagen das Ergebnis gerade geliefert, ja. Aber bis man einmal dahin kommt, insbesondere in einer Kanzlei, das war ein recht langer Weg. Und ich glaube, wir haben sehr viel Zeit investiert, bis wir so eine Art Roadmap to AI Governance erstellt haben. Wir haben also ein Committee für AI Governance gegründet. Die haben wiederum AI Guiding Principles kreiert. Und im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns regelmäßig die Frage nach der KI-Risk-Toleranz stellen. Haben wir ausreichende Sicherheitskontrollen, damit wir dieses Produkt intern als Basis nutzen können. Und da muss man sagen, die Mitarbeiter spielen da eine enorme Rolle. Die müssen regelmäßig fortgebildet werden, um das Thema neue Technologien sowie das Risikobewusstsein dafür sensibilisiert zu werden. Denn ohne die Nutzung der Technologien durch die Mitarbeiter kommt auch nicht der Mehrwert. Aber nicht jeder macht das proaktiv. Also viele muss man natürlich auch anschubsen oder motivieren. Und wenn man das als Teil der Kultur haben will, von Anfang an, ich komme also morgens ins Büro rein und so wie ich mein Teams hochfahre, so fahre ich sozusagen mein Toolkit, den ich gerade vorgestellt habe, da muss man die Leute erst einmal hinbringen. Warum? An der Uni lerne ich das nicht. Und du musst dir vorstellen, ein Anwalt, der den Job seit 30 Jahren macht, der braucht das möglicherweise auch nicht. Weil der
das
sagt,
haben wir früher immer anders gemacht.
Ja, genau. So denken viele.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt es doch so schön.
Richtig.
Ne?
Und deswegen sage ich immer, man muss die Leute anschubsen und denen immer wieder vorführen, was ist der Mehrwert? Was hast du davon, wenn du das nutzt? Und wie machen wir das? Und das ist sozusagen der kulturelle Aspekt. Wie führen wir die Menschen dahin? Das ist einmal Fortbildung, also Upskilling, Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Und das passiert durch Training, Training, Training zu den Tools und das Bewusstsein, dass nur weil etwas, was die KI rausspuckt, intuitiv richtig klingt, ich bin am Ende für das Produkt verantwortlich und ich muss mir das ansehen. Ich darf das nicht so hinnehmen. Das zweite ist die Anwendung. Das heißt, welche verfügbaren Tools habe ich am Markt? Können wir uns weiterentwickeln? Das Tolle ist natürlich, wenn ich dich dafür sensibilisiere, was die KI kann, dann kann ich dich vielleicht auch dazu motivieren, bei der Innovation mitzumachen. Du kannst natürlich einen ganz anderen Mehrwert liefern, wenn du sagst, das wäre toll, wenn die Arbeit abgenommen werden würde. Und das ist sozusagen Teil des dritten Aspekts Innovation, nämlich wie führe ich eigentlich einen Anwalt, der einen sehr konservativen Ansatz, was Kreativität und Innovation mit sich bringt.
Ach, das hast du so schön ausgedruckt. Jetzt.
Zumindest was die Entwicklung von Tools, von KI-Tools
ja, ist ja okay.
Genau, und ich glaube, das ist Teil der Kultur. Und ja. Last but not least, was übrigens oft vergessen wird, ich habe ja gerade von der Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der Mandantschaft sozusagen gesprochen, aber was verkannt wird, ist, dass wir auf dem Markt ein War for Talent haben. Das heißt, gute Associates können sich den Arbeitgeber aussuchen und die erwarten von uns, dass wir, was das Thema KI betrifft, natürlich auch am Puls der Zeit sind. Ja. Und diese Routineaufgaben will keiner übernehmen, die administrativen. Das heißt, ich glaube, das ist nochmal ein schöner Aspekt, wie man auch wettbewerbsfähig auf den Markt, wenn es um Bewerber geht, bleibt.
Ah, das ist so ein bisschen so, du bist zwar hier Einsteiger, ja, und ganz neu dabei, aber du musst nicht mit einem Edding Passagen schwärzen.
Das genau, klar. Mal, ne? Also, das kann mich überzeugen, wenn ich mich entscheiden
klar.
muss.
Logo, klar. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, das haben wir an ganz vielen Stellen schon gesehen, KI in verschiedene Bereiche einzuführen. Welche Herausforderungen habt ihr, wenn es um Legal geht, dabei, wenn ihr KI in die Arbeitsprozesse integriert? Weil es gibt ja natürlich irgendwie Datenschutz, es gibt Compliance, aber in eurem Bereich ja noch viel, viel mehr Regelungen, gerade wenn es so international wird. Ist das schwierig oder war das jetzt nicht so problematisch, das hinzukriegen?
Ich würde behaupten, das war die Mammutsaufgabe intern. Als wir diese AI-Governance erstellt haben, dann waren das insbesondere die gesetzlichen Herausforderungen und die Regulatorik im Hintergrund, die eine enorme Rolle gespielt hat. Du hast ja gesagt, am Anfang in wie vielen Ländern wir vertreten sind. Das heißt, wenn ich ein KI-Tool habe, was ich ausrollen möchte, dann ist unser oberstes Motto Making it safe. Und du musst dir vorstellen, EU versus Hongkong oder UK versus USA, wenn es um Regulatorik geht, komplett unterschiedliche Welten. Wie stelle ich also sicher, und wenn man sich einmal die gesetzlichen Regelungen anschaut, also du hast KI-spezifische Regulationen, der AI Act, du hast industriesektorspezifische Gesetze, die Investitionskontrolle. Du hast an dritter Stelle Technologiesektor unspezifische Gesetze, also DSGVO, darüber haben wir auch gesprochen. Ich finde, der Markt ist absolut overregulated. Und wenn du einmal die Weltkarte vor dir hast, dann realisierst du, und das war wirklich ein Aha-Moment für mich, dass es sogenannte unterschiedliche Principles oder Einstellungen gibt. In Europa sind wir sehr Principles first. Und wenn du mal nach Amerika schaust, dann ist es Application first. Und ich glaube, wir brauchen erstmal eine Governance in Europa, bevor wir loslegen. Und die Amerikaner haben die Applikation legen los, geben sich die Governance im Nachgang, so ein bisschen salopp zusammengefasst. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Innovationsgeschwindigkeit in manchen Ländern. Aber am Ende brauchen wir eine gemeinsame Basis, weil ich sagte ja, wir haben ein Tool, das wollen wir weltweit ausrollen. Das heißt, es muss für alle Länder und Gesetze funktionieren. Das ist die Mammutsaufgabe gewesen. Es gibt einen zweiten Aspekt, den man nicht verkennen kann, das nennen wir Mindset Change oder Change Management. Das heißt, wir müssen eigentlich in der Organisation dafür sorgen, dass man davon ausgeht, dass KI als Basis dazugehört in unserem Alltag. Und man muss es in der Organisation umsetzen, man muss sich aber auch um das Individuum kümmern. Das war sozusagen der Einsteiger, dem wir sagen, so wie du deinen Teams hochfährst, so muss man quasi auch mit diesen KI-Tools umgehen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, und das ist unsere größte Aufgabe derzeit, weil eine gute Basis haben wir, das nennen wir Kuratieren von Wissen. Das heißt, wir haben spezielles Know-how, aber wie bekommen wir dieses spezielle Know-how in ein Large Language Tool und stellen sicher, dass es immer wieder aktualisiert wird. Denn Gesetze ändern sich. Das heißt, ich schreibe heute ein Memo für dich über eine Rechtsthematik, dann ist es in meiner Plattform. Dann kann ich darauf zugreifen, wenn ich mit KI-Tools arbeite. Was ist aber, wenn morgen die Rechtsprechung eine neue Entscheidung rausbringt, die dieses Memo, was ich für dich erstellt habe, eigentlich obsolet machen? Da muss ich dafür sorgen, dass es in meiner Datensammelbank verschwindet. Denn es darf ja nicht mehr Basis für meine KI sein, damit ich ein neues Produkt auf Basis der KI erstellen kann. Und ich glaube, wir haben unser KI-Programm mit verantwortungsbewussten KI-Prinzipien gestartet, das habe ich schon gesagt, die in unserer KI-Charta enthalten sind. Und diese Charta stellt unsere Mandanten und unsere Mitarbeiter in den Mittelpunkt aller Interaktionen mit KI. Das ist ganz wesentlich. Und wir setzen die KI am Ende nur ein, wenn wir sicher sind, dass es wertschöpfend und mit unseren rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen in den Märkten, also in diesen unterschiedlichen Ländern, in denen wir tätig sind, konform ist. Und am Ende kann ich nur noch sagen, dass es uns sehr wichtig ist, die Mitarbeiter weiterhin für die Unterstützung von KI erstellten Arbeitsergebnissen verantwortlich und rechenschaftspflichtig, dass sie dafür bleiben.
Wow, also auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, die ihr an vielen Stellen schon geschafft habt, aber es bleibt immer arbeitsreich, weil Gesetze ändern sich und auch KI-Tools ändern sich, auch bei euch in der Kanzlei. Aber Martina, erstmal vielen, vielen Dank für diesen wirklich tiefen Einblick in eure Arbeit mit der KI. Und ehrlich gesagt, ich gucke jetzt auch mal, welche Tools mir dann in meinem Alltag noch ein bisschen besser helfen können, die Monkey Work wegzulassen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ebenfalls. Und vielen Dank für die Insights.
Danke dir, lieber Sven.
Ja, jetzt haben wir ja schon sehr viele Einsatzmöglichkeiten und Gebiete von KI gehört. Microsoft liefert das digitale Fundament für diese Technologien, ist ja auch unser Kooperationspartner hier bei unserer KI Future Tech Kampagne und im nächsten Interview erfahren wir etwas mehr darüber.
Im Gespräch.
Jetzt haben wir eine echte KI-Expertin hier im Ohr am Netz. Ulrike Greichen ist Technical Sales Manager bei Microsoft. Sie treibt mit ihrer Arbeit moderne KI-gestützte Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz voran. Und mit ihr spreche ich jetzt über die Entwicklung des Microsoft Co-Piloten, den Weg von KI-gestützten Assistenten hin zu komplett autonomen Agenten und die Frage, wie Unternehmen den sicheren Umgang mit sensiblen Daten auch in Zukunft gewährleisten können. Hallo Ulrike, schön, dass du dabei bist, schön, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen im Ohr am Netz.
Hallo Sven, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
So ungefähr vor anderthalb Jahren habt ihr den Co-Piloten auf den Markt gebracht, eine KI-gestützte Assistentenfunktion für Microsoft 365-Anwendungen. Wie hat sich das System seither weiterentwickelt und in welche Richtung geht denn aktuell eure Forschung, eure Planung?
Ja, genau. Also Copilot ist eine KI-Lösung, die Microsoft zunächst für die Applikationen rund um modernes Arbeiten wie Teams, Outlook, Word, PowerPoint auf den Markt gebracht hat. Und mit Copilot bieten wir eine Kombination von verschiedenen Large Language Models. Und die Modelle bieten eben fortschrittliche Fähigkeiten zur Verarbeitung natürlicher Sprache und sind darauf ausgelegt, komplexe Aufgaben effektiv zu bewältigen. Und der Microsoft M365 Copilot, der bietet sich halt für jeden an, der seine persönliche Produktivität steigern will, täglich effizienter und auch kreativer arbeiten möchte. Und im Laufe der letzten anderthalb Jahre, da fragtest du ja nach, hat sich der Copilot auch ständig weiterentwickelt und wir haben Copilot in fast alle Lösungen integriert, wie beispielsweise auch ein Copilot für Security oder auch für Vertrieb, für Service Finanzen oder auch für die Power Plattform. Und inhaltlich sind da viele, viele Funktionalitäten hinzugekommen. Auf zwei würde ich gerne eingehen, zum Beispiel den Interpreter, den haben wir jetzt für 9 Sprachen gelauncht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kollegen aus China spreche, dann kann der den Interpreter, können wir den Interpreter nutzen. Der Kollege kann in Chinesisch sprechen und ich in Deutsch und wir verstehen uns trotzdem. Das funktioniert wirklich unglaublich.
Der Babelfisch ist da, Halleluja.
Ja, ja, tatsächlich. Und es funktioniert wirklich hervorragend. Also das ist wirklich erstaunlich, muss ich sagen.
Sehr cool.
Oder es gibt beispielsweise auch so ein Facilitator, das ist quasi so ein Assistent in Meetings, der hilft, Aufgaben, die besprochen sind, in dem Meeting aufzulisten, auf Fragen aufmerksam zu machen, die bisher im Meeting zwar gestellt, aber noch nicht beantwortet wurden.
Das ist auch sehr sinnvoll, weil man kommt ja dann vom 100. ins 1000. auch in so einem Teams-Call und dann irgendwann geht die Hälfte flöten. Ich hatte heute so einen Moment, da hat mein Gesprächspartner gesagt, du, ich lass mal hier Copilot mitlaufen, ich schicke uns dann einfach mal irgendwie das Transkript. Und dann habe ich kurz danach eine Mail gekriegt, worin einfach nochmal verschriftlich alles, was wir jetzt besprochen haben, drin war. Das sind so Kleinigkeiten, aber die sparen natürlich unfassbar viel Zeit und helfen, dass viel weniger hinten runterfällt am Ende. Ne?
Absolut, genau so ist es. Also wirklich ein super Tool, um einfach noch effektiver und besser miteinander zu arbeiten.
Glaubst du denn auch, dass so eine Sachen wie der Copilot jetzt eben auch helfen, das Thema KI in die viel, viel breitere Masse zu kriegen? Weil jetzt mal ehrlich, auf eure Office-Produkte, die benutzt ja mittlerweile wirklich jeder in allen Altersstufen, in allen Bildungsschichten, in allen Berufen. Und auf einmal ist da dieses neue Symbol. Das probieren auch bestimmt viele einfach mal aus und haben so ihren Erstkontakt mit KI, oder?
Genau, absolut. Also wir bieten ja auch den Copilot-Chat an und nicht auch erst jetzt seit kurzem, sondern eben auch schon seitdem wir Copilot auch im Unternehmensumfeld gelauncht haben, bieten wir den eben auch für unsere Consumer, also für alle anderen Nutzer auch an. Und wir haben jetzt aber auch die Variante Copilot-Chat im Unternehmen, auch mit einer kostenfreien Nutzung. Und da wird sicherlich Copilot-Chat im Unternehmensumfeld, wird aus meiner Sicht genauso ein Standard werden, wie wir jetzt auch im Moment Outlook oder eben auch Teams nutzen, weil das einfach so eine gute Unterstützung ist und effizienter und eben auch eine gewisse Kreativität, also zu einer Kreativität auch da noch beiträgt. Und was mit dem Copilot-Chat jetzt auch noch gekommen ist, ist das Thema Agenten. Das ist nämlich auch sehr spannend, weil die Agenten erweitern quasi diese persönliche Produktivität, um Geschäftsprozesse abzubilden. Und man kann sich das so vorstellen wie mit Smartphone und mit Apps. Also der Copilot, der agiert quasi wie ein Smartphone und bildet die Basis. Und die Agenten funktionieren wie die Applikation, die wir auf dem Smartphone haben. Und auch heute gibt es ja Apps auf dem Smartphone, die alle möglichen Dinge erledigen können, wie zum Beispiel Buchung einer Fahrt zum Flughafen oder Finanzverwaltung oder auch Unterstützung beim Erlernen einer neuen Sprache. Und genauso wie die Apps werden eben auch die Agenten dann in der Lage sein, eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen. Und im Wesentlichen sind die Agenten dann die neuen Apps in einer KI-gesteuerten Welt.
Okay, das klingt erstmal toll, aber da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Stolperstein, gerade wenn es dann auch autonome Agenten sind, die Sachen komplett alleine machen. Welche Herausforderungen gibt es denn da, die ihr auch bei der Entwicklung dieser KI-Agenten sozusagen im Hinterkopf haben müsst und die ihr vielleicht umschiffen müsst?
Ja, also erstmal muss man auch unterscheiden, von welchen Arten von Agenten wir sprechen. Also es gibt einmal so die sozusagen Retrieval-Agenten, da haben wir KI-Systeme oder Wissensdatenbanken angebunden an den Agenten. Das heißt, da nutze ich einen Agenten hauptsächlich, um auf Daten nochmal zuzugreifen und die eben über das Large Language Model, über die Sprache in einer sehr gut verständlichen Form dann auch die Antworten von dem Agenten zu bekommen. Aber es gibt eben auch Agenten, die einfach Aufgaben erledigen, sogenannte Task-Agenten oder eben, wie du es gerade angesprochen hast, auch autonome Agenten. Und letztendlich geht es ja darum, den Agenten ja auch mit Wissen zu versorgen und mit Informationen und dafür muss ich ja nochmal zusätzlich Systeme und Komponenten an den Agenten anbinden. Das heißt, ich brauche robuste Systeme, um so einen Agenten auch wirklich laufen zu können. Ich kann jetzt dann eben auch an einem Agenten verschiedene Systeme wie SAP, wie ServiceNow, wie Adobe mit anbinden und gegebenenfalls müssen auch diese Systeme auf Kundenseite auch nochmal modernisiert werden, weil sie vielleicht noch nicht anwendbar sind über den Agenten.
Ja.
Das ist das eine Thema. Das andere Thema, worauf wir immer wieder schauen, ist halt wirklich das Thema Datenqualität, wo wir große Herausforderungen beim Kunden sehen, auch Datenstrukturen. Dann, wie sieht das aus? Wie viele Daten haben wir überhaupt zur Verfügung? Also wenn wir von einem sogenannten Datenmangel sprechen, dann hat der Agent natürlich auch nicht genügend Möglichkeiten, sinnvolle Antworten tatsächlich mit sinnvollen Antworten zu unterstützen.
Oder Aufgaben zu lösen. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie so ein Kollege, der mit im Raum sitzt. Er ist ja autonom, der macht sein Ding und wenn er gut, ich sag mal, eingearbeitet ist und auch Zugriff auf die richtigen Infos hat, dann kann der seine Aufgaben machen, ohne dass ich selber davon noch irgendwas mitkriege und mich auch nicht weiter drum kümmern muss. Aber wenn ich den nicht richtig eingearbeitet habe oder er falsche Daten hat, dann wird's halt schwierig. Ne? Das ist im Endeffekt das Problem. Und es geht natürlich auch darum, der sitzt jetzt zwar bei mir mit im Büro, aber was darf der alles von mir, von meinem Unternehmen eigentlich wissen? Also Datenqualität ist ein Thema, aber natürlich auch Datenschutz, Stichwort Oversharing. Also das ist, glaube ich, auch eine Problematik. Ne? Du hast ja das Beispiel Apps gebracht. Ne? Also theoretisch hätte ja jeder App-Hersteller das gerne, dass ich erstmal grundsätzlich Zugriff aufs Adressbuch und am besten auf alle Daten auf dem Telefon gebe, auf Kamera, auf Mikro und dann machen wir damit schon irgendwas. Natürlich nichts Böses. Das funktioniert im geschäftlichen Umfeld natürlich gar nicht.
Das ist richtig. Ja, also Oversharing ist natürlich ein Thema bei Nutzung von Agenten, aber auch eben von Nutzung von KI-Systemen, besonders wenn es eben um den Umgang mit sensiblen Informationen geht. Und da ist es eben sehr wichtig, dass die Datenschutzrichtlinien entsprechend eingehalten werden und dass aber auch Labeling oder Klassifizierungslabel eingeführt sind. Das heißt, dass ich für meine Daten, die ich im Unternehmen habe, da gibt es ja verschiedene Kategorien, ja, von das ist für jeden verfügbar im Unternehmen oder eben auch vertrauliche Daten oder streng vertrauliche Daten. Und wenn ich als User nicht auf streng vertrauliche Daten zugreifen kann, weil ich nicht in der Rolle bin, dann darf natürlich auch mein Agent oder mein KI-System diese Daten mir nicht als Ergebnis liefern, wenn ich den Agenten danach frage. Oder wenn ich den Zugriff tatsächlich habe und ich nutze den, dann dürfen die Informationen, wenn ich sie wiederum weitergebe, auch nur an Personen sozusagen weitergegeben, also muss vererbt werden, das Labeling, um eben sicherzustellen, dass diejenigen, die dann von mir wiederum Daten erhalten, auch berechtigt sind, auf diese Daten überhaupt zuzugreifen.
Das klingt furchtbar komplex und auch wenn ich mir vorstelle, ich habe ja gerade gesagt, das Beispiel, der neue Kollege, der mit im Büro sitzt, der wird ja individuell in jedem Unternehmen quasi angelernt. Natürlich, der hat eine Ausbildung gemacht zu seinem Beruf und so stelle ich mir das auch bei den autonomen Agenten, KI-Agenten dann vor. Das ist grundsätzlich ein Finanztool, also ein Finanzagent, sage ich jetzt mal, der macht zum Beispiel Buchhaltung. Dann weiß der, okay, er weiß, wie eine Rechnung aussehen muss, er weiß, wie Angebote aussehen und er weiß auch irgendwie mit den Timings Bescheid. Und dennoch gibt es ja in jedem Unternehmen so ganz individuelle Sachen. Sowas wie, ja, wir stellen unsere Rechnungen halt immer erst nach Erbringung der Leistung, aber 50% gehen vorher und so. Das muss individuell angelernt werden. Wer lernt denn die autonomen KI-Agenten an, wenn ihr die zur Verfügung stellt? Ist das euer Job oder macht es der Kunde quasi selber? Weil es ist ja unheimlich komplex. Ne?
Also wir unterstützt natürlich bei der technischen Implementierung, aber letztendlich also so inhaltliche Themen oder auch die Anbindung von den Systemen, die Anbindung auch von den Richtlinien, die Unternehmen haben, das muss natürlich aus einem Unternehmenskontext kommen und das ist ja häufig auch in Unternehmen auch schon entsprechend hinterlegt, die entsprechenden Policies, die Guidelines, die Compliance-Regelungen und die sind halt ja doch auch häufig individuell pro Unternehmen.
So, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ich stelle mir ja sowas vor, mein Assistent ist irgendwann so ein Jarvis, ja, so wie in dem Ironman-Anzug, dem ich einfach irgendeine Aufgabe gebe und sage, oh, ich habe vergessen, die und die Pressemitteilung zu schreiben. Alles klar, Sven, ich erledige das schnell. Ja, und dann muss ich gar nicht mehr machen. Oder sag mal, Jarvis, habe ich eigentlich die Rechnung schon gestellt? Ich guck mal nach. Nein, hast du nicht. Ich habe es gerade mal gemacht. Wie weit sind wir denn von sowas weg? Also das wäre doch mal ein geiles Feature in Microsoft Office, oder?
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, das Thema ist tatsächlich, wie hoch ist die Priorität beim Kunden, tatsächlich diese Agenten auch dann zu implementieren und den User zur Verfügung zu stellen. Es gibt wirklich tolle Beispiele von Kunden, die wirklich schon unglaublich weit sind. Also ich habe kürzlich da auch gerade mit einem Kunden gesprochen und zusammengearbeitet und die haben gesagt, ja, also wenn jetzt heute bei uns sozusagen die Kunden unseres Kunden anrufen, ja, die werden über einen KI-Assistenten wirklich durchgeführt, um dann tatsächlich direkt auch zum Kundenberater zu kommen und man muss nicht vorher anrufen, ah, sie sind in der Warteschleife. Warteschleife. Bitte warten Sie noch 3 Minuten. Ja, okay, was haben Sie denn für Probleme? Ja, und jetzt geben Sie mal bitte Ihre Auftragsnummer ein und so weiter. Und bitte warten Sie noch mal 5 Minuten, sondern wird sozusagen, ja, Sie sprechen quasi wie mit einer Person, mit dem KI-Agenten. Und wenn Sie wirklich dann eben auch noch jemanden brauchen, der Sie dann persönlich betreut, dann kommen Sie auch direkt an den Richtigen und haben nicht vorher noch mal 5 bis 10 Minuten diverse Nummern eingetragen und eingetippt.
Kundenzufriedenheit, wichtiges Stichwort. Vielleicht, Ulrike, abschließend, wenn wir das unseren Kunden vorschlagen und sagen, was wir hier für KI-Angebote haben, dann haben die Bock drauf und sind da all in und sagen, die wissen, dass es wichtig ist und dass sie es gerne haben wollen und nicht so wie, ich sag mal, noch vor 3, 4 Jahren, ach, KI brauche ich nicht, bin Mittelstand. So.
Also, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, die sprudeln richtig mit Ideen. Also, KI ist wirklich angekommen. Also, ich habe tatsächlich in meinem Studium meine Hausarbeit über das Thema künstliche Intelligenz geschrieben. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Also es hat sich natürlich was entwickelt. Also in den Markt gekommen ist es jetzt wirklich seit 1,5 Jahren und man merkt, dass die Kunden einfach, sie sind auch hyped und sie sagen, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und die künstliche Intelligenz wird uns sicherlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr, sehr viel Freude machen und auch unglaublich viel Produktivität bringen und uns wirklich unterstützen und effektiver im Arbeiten machen und auch noch mehr Spaß bringen im Arbeiten. Also das ist mein Wunsch und meine Hoffnung.
So, jetzt ist die KI da. Ihr Lieben da draußen, das wisst ihr natürlich schon lange, aber jetzt sind auch endlich mal Geschäftsmodelle da mit der KI und jetzt sind auch Ideen da, wie man die KI denen, die normalerweise die Arbeit verrichten, an die Hand geben kann, um effizienter und auch entspannter bei der Arbeit zu sein. Eine dieser Ideen ist der Microsoft Copilot. Falls ihr auch Office bei euch auf dem Rechner laufen habt und das einfach noch nicht ausprobiert habt, einfach mal machen. Kostet ja nichts, ja, also erstmal nicht. Und für alle weiteren gibt es dann die Agenten, die Assistenten, die KI kommt und wie das bei Microsoft funktioniert, das hat uns Ulrike Greichen erzählt, Technical Sales Manager bei Microsoft. Ulrike, vielen, vielen Dank und wir sind sehr gespannt, was die Zukunft da für uns noch zu bieten hat.
Sehr gerne, ich danke dir, Sven.
Ja, wenn euch das interessiert hat und ihr auch inspiriert seid dadurch, wie KI denn heute schon funktioniert und funktionieren kann, die Kampagne hat noch einige weitere Komponenten, auf die ihr euch freuen könnt. Es gibt natürlich wieder Filme, die sind gerade schon teilweise in der Produktion, die werden auf euch zukommen. Und es gibt auch wieder eine Veranstaltung, einen Summit, wo wir nochmal alle Player aus der 2. Staffel von KI Future Tech quasi an einen großen Moderationstisch holen und nochmal live mit ihnen darüber reden, damit auch sie untereinander voneinander lernen können, damit wir mit der KI hier in Deutschland noch besser vorankommen.
Ja, alle Updates dazu und Termine gibt es natürlich auch auf unserer Kampagnenseite. Die verlinken wir nochmal in den Shownotes, sowie natürlich auch über alle Eco-Kanäle, Newsletter und so weiter. Und natürlich auch hier im Podcast halten wir euch dazu auf dem Laufenden.
Ja, das war's für heute. Eine pickepackevolle Folge. Jetzt lehnt euch zurück, trinkt ein Käffchen oder geht eine Runde spazieren. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, Sidonie.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internet.